Iveta Abkalner ist eine weltweit bekannte Organistin. Wo immer eine neue Orgel eingeweiht werden soll, sie wird dazu eingeladen. Und wenn sie auf Konzertreise ist, dann muss sie sich jedes Mal auf ein neues Instrument einstellen. Das muss zwar auch jeder Pianist, jede Pianistin, die reisen ja höchst selten mit eigenen Instrumenten um die Welt, aber bei einer Orgel ist das nochmal schwieriger. Praktisch jedes Instrument hat Unterschiede. Jetzt hat Iveta Abkalner ein neues Album aufgenommen, Oceanic heißt es, und da setzt sie sich, die übrigens aus Lettland stammt, mit einem ihrer Lieblingselemente auseinander, dem Wasser nämlich. Und heute ist unser Gast auf RBB Kultur. Guten Tag, Frau Abkalner.
Guten Tag.
Sie kommen ja viel rum als Organistin. Können Sie eine Lieblingsorgel benennen und wo steht die?
Das ist natürlich eine ganz provokative Frage einerseits, andererseits richtige Frage. Und ich sage immer so, dass meine Lieblingsorgel ist diejenige, die ich gerade spiele. Die Orgel, die als nächste auf meiner Konzertliste steht. Und gerade bin ich in der Elbphilharmonie, wo ich Konzerte spielen werde am Donnerstag und Freitag. Und tatsächlich, Gleisorgel in der Elbphilharmonie ist mein Lieblingsinstrument und neben natürlich Riga Dom, großer Walker Orgel in Riga Dom in meiner Heimat.
Also zwei Instrumente sind ja die Lieblingsorgeln.
Das ist schon.
Sie sind ja seit der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg 2017 Titularorganistin, das heißt, Sie sind die Hauptorganistin dort. Was macht denn die Orgel dort aus?
Die Orgel in der Elbphilharmonie ist wirklich diesem Saal zugewachsen, zusammen mit diesem Saal, nicht nur ästhetisch, architektonisch, sondern auch klanglich sehr, sehr, sehr passend. Die Orgel ist genauso wie dieser Saal sehr gemütlich, warm, rund im Klang und verzaubert uns alle. Und ich als Organistin, die jedes Konzert, wie Sie schon vorher erwähnt haben, auf einem anderen Instrument spielen muss und mich einstellen muss sagen, dass hier in der Elbphilharmonie auf dieser Orgel kann man wirklich alles spielen und weiter experimentieren und für sich und über sich als Musiker neue Facetten erkundigen. Und das ist immer eine neue Welt. Auch nach ganz vielen Jahren, nach 6 Jahren schon hier und nach so vielen Konzerten kann ich sagen, ich freue mich immer riesig und ich weiß, dass ich werde immer in eine neue Welt eintauchen.
Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen. Sie sagen, Sie lernen jedes Mal was Neues über sich, auch eben bei der Arbeit mit einer Orgel, die Sie schon kennen. Haben Sie Lust, das ein bisschen näher zu erklären, was Sie damit meinen?
Ja, das ist für uns Organistin aus praktischer Seite immer so, dass Programme, die wir vielleicht schon vor Jahren einstudiert haben und immer wieder unsere Lieblingswerke in Programmen gerne wiederholen, die klingen farblich und dadurch auch dramaturgisch und emotional immer anders auf eine andere Orgel, die wir dann eine Nacht mindestens kennenlernen. Und das ist ein Weg, wo ich mich sehr oft überwinden muss, weil das tatsächlich auch schwierig, immer nachts zu arbeiten und morgens wieder frisch in eine Probe sein. Das heißt, diese physische Herausforderung und gleichzeitig durch diese Schwierigkeiten merke ich, da öffnen sich neue Facetten und neue Ecken in meinem Charakter, in meinem Temperament. Manche Sachen, die erstmal als störend ich empfunden habe, später wirklich als ein Effekt und auch was Freudiges und Erfreuliches erscheint. Und das ist tatsächlich so ein never-ending way, ja, eine unendliche Geschichte. Da lernen wir uns immer wieder besser kennen. Das kann natürlich jeder Musiker über sich sagen, aber wir als Organisten, die immer einen neuen Partner auf der Bühne finden, wir tatsächlich entstehen in einem sehr, sehr, sehr engen Dialog mit dem Instrument, was eigentlich nicht uns gehört und was wir auch jetzt nach ein paar Minuten, Sekunden, 1 oder 2 Stunden verlieren werden, bis zum nächsten Mal vielleicht und hoffentlich.
Mhm. Auf welche Orgel haben Sie denn Ihr neues Album Oceanic aufgenommen?
Ich war Riesenfreude. Ich habe vorbereitet, in Stavanger das zu machen, in Norwegen. Und warum so riesige Freude, sage ich jetzt mit großem Lächeln, weil ich liebe Norwegen. Ich kann sagen, dass ich dieses Land noch nicht sehr gut kenne, aber die Male, die ich dort gespielt habe und Leute, die ich dort getroffen habe, die haben mich immer wirklich auf eine sehr freundliche Weise empfunden und willkommen. willkommen heißen und ich tatsächlich finde, dass ich mich dort einfach angenehm und bequem, fast wie zu Hause fühle in diesem Land. Dazu kommt, dass diese Orgel in Stavanger Konzertsaal wirklich direkt am Wasser steht. Was natürlich unserem Programm sehr gut zupasst. Und jeden Tag, wenn ich zur Aufnahme gelaufen bin und auch nach langen, langen Arbeitsstunden und spät nachts wieder zurück, musste ich langen Weg an der Wasserseite laufen. Und das war für mich wirklich schon Eintauchen in Programm, Eintauchen in diese Atmosphäre, was Programm uns anbietet. Und ich fühlte mich wirklich so, bisschen wie im Wasser ganze Zeit. Und nicht nur in musikalischer Sinne, nicht nur im praktischen Sinne, sondern ich habe mich wirklich so in eine sehr, sehr gute und direkte Verbindung zu Wasser auch physisch finden können.
Sie haben ja auch zusammen mit dem Stavanger Symphony Orchestra aufgenommen, unter Leitung von Andris Poga. Und auf dem Album sind Werke bekannter Komponisten, die mit Wasser in Verbindung stehen, wie Une Barque sur l'Océan, also ein Schiff, eine Barke auf dem Ozean von Maurice Ravel, hier in ihrer Aufnahme allein mit Orchester und die Okeaniden von Jean Sibelius und auch neue Kompositionen. Warum, Frau Abkallner, ist die Orgel für Sie ein geeignetes Wasserinstrument?
Erstmal rein historisch, absolut allererste Orgel war eine Wasserorgel. In antiken Griechenland erste Orgel, die wir wirklich als Mutter aller zeitgenössischer Orgelinstrumente kennen, war eine Wasserorgel mit Wasserkraft betrieben. Und das ist tatsächlich auf eine Weise irgendwie sehr organic und eher logisch, dass wir auch über Wasser und Wasserelement auf unseren Tasten- und Pedalklaviatur widerspiegeln wollen. Ja, aber mir ist natürlich als eine Lettin, die in Lettland aufgewachsen ist und mein Land sehr, sehr, sehr liebt und immer gerne dort auch Zeit für mich selbst findet. Ich liebe baltische Meeresküste, ich liebe Ostsee und ich liebe meine langen Spaziergänge an weißen Sandküste, Kilometern lang, ganz alleine. Und Wasser, wenn ich über Wasser denke oder über das Wasser spiele, ich muss nicht viel fragen, ich muss nicht viel suchen. Ich glaube, ich empfinde das auf eine sehr natürliche Weise und weiß, was mit dieser Musik zu tun ist. Und vor allem natürlich auch Erik Sechenwalz, der auch als
Über den wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Sie haben neue Werke von Bernd Richard Deutsch und Erik Sechenwalz aufgenommen. Richtig. Eben Sie übertragen da auch das Wasser oder den Ozean auf ihre eigene Weise in ihre Orgelmusik. Und Erik Sechenwalz, der stammt aus Lettland, wie Sie, und sein Orgelkonzert heißt Voice of the Ocean, Stimme des Ozeans. Und wir wollen einen, bevor wir weiter darüber reden, einen winzigen Ausschnitt hören. Evita Abkallner mit einem winzigen Ausschnitt von Erik Sechenwalz Orgelkonzert. Wie fängt er da das Wasser ein, ihrer Empfindung nach? Ich habe Weite empfunden, Weite und Tiefe.
Ja, stimmt. Das ist auch genau das, was ich immer empfinde. Weite, tiefe Horizonten und auch wirklich Ruhe gleichzeitig, aber viel Kraft liegt in dieser Ruhe. Und ich weiß es für Erik Sechenwalz, Sie haben wahrscheinlich jetzt auch gemerkt, das ist ein Zitat aus berühmtesten Johann Sebastian Bachs Werk für Orgel, nämlich Toccata d-Moll. Und das war absichtlich auch von Eriks ausgewählt worden, weil der sagte für ihn, Bach ist Ozean. das ist kein nur Bach, ja, sondern Bach ist wirklich diese Tiefe und alles, was wir über diese Welt sagen können, was wir in dieser Zeit, wo wir als Musiker arbeiten können und Leuten was hinterlassen können, so wie er als Komponist, hat uns Bach vorgezeigt. Und deshalb, ich glaube, für ihn auch, genauso wie für mich, das ist Ruhe und Kraft und Weiten und Horizonte.
Sie haben ja als Organistin nicht nur mit den Tasten zu tun, sondern ja auch mit den Pedalen. Das ist also ein Ganzkörpereinsatz. Ist das wie Tanzen? Muss eine Organistin auch tanzen können?
Ich finde, das wäre nicht schlecht. Das würde jedem Organisten und Organisten helfen. Ich tanze tatsächlich gerne und habe auch als kleines Mädchen sehr gerne getanzt und wollte eigentlich auch Tänzerin werden. Jetzt bin ich in gewisser Weise es geworden. Nur mein Partner bewegt sich nicht mit mir in einem Walzer. Aber ich versuche, ihn zu bewegen und tatsächlich mit meinen Emotionen und Art, wie ich mit ihm spreche, mit diesem großen König aller Instrumente. Ich finde tatsächlich physisch und auch was unsere Haltung betrifft, manchmal, man sagt auch ein bisschen sportlich ist das, ja, stimmt, wenn wir ganz viele üben, wir müssen auch sehr gut auf unsere Haltung und Rücken achten, aber tatsächlich, wir spielen nicht nur mit linken und rechten Fuß, sondern auch mit, jeder Fuß hat auch noch Fußspitze und Fußhaken und da ist ein bisschen Step-Tanz auf Pedaltastatur. Und das soll natürlich aber nicht schwierig aussehen. Das soll sehr elegant und leicht vorkommen. Und letztendlich, was zählt, ist Musik. Und beim Spielen soll ich diese ganze physische Schwierigkeiten vergessen können. Und da tanzen hilft.
Ja. Mein Kollege Kailös Kaiser, der hatte mir gerade verraten, dass Sie eben auch für Ihre Auftritte ganz besondere Schuhe haben. Und wenn Sie diese Schuhe, so sagte er, wenn Sie die nicht dabei haben, wenn Sie die mal vergessen sollten, dann könnten Sie gar nicht auftreten.
Richtig, richtig, das hat er alles absolut richtig gesagt, weil das ist für mich wirklich wie zweite Haut. Das ist was ganz Wichtiges, für ein wichtiges quasi technisches Element, aber gleichzeitig Bewegungen, wie ich meinen Fuß bewege, die mache ich immer in diesen für mich genähten Orgelschuhen. Die sind tatsächlich bis zum Millimeter auf meinen Fuß abgemessen worden. Das ist auch mein Modell, wo ich weiß, was mir gut tut, was mir hilft. Ich spiele mit ziemlich hohen, aber sehr stabilen, großen Absätzen. Und manchmal muss ich nicht nur eine Taste, nicht nur zwei, sondern drei oder vier mit einem Fuß gleichzeitig betätigen und auch Glissandis und Tonleiter spielen. Und das ist tatsächlich genauso vielleicht zu vergleichen mit Balletttänzerin, wenn sie 32 Fouettés machen muss, ohne Pointen. Das wäre schwierig. Ja. Genau, deshalb Orgelschuhe sind immer ein Handgepäck. Orgelschuhe sind immer ganz nah bei mir, genauso wie wahrscheinlich für eine Geigerin ihr Geige.
Aber dafür müssen Sie, Frau Abkalner, nur ihre Schuhe schleppen und kein Geigenkoffer, auch kein Cello oder Fagott, sondern die Orgel steht schon da.
Richtig, richtig. Da freue ich mich auch immer riesig, wenn ich unterwegs bin, wie jetzt zum Beispiel vor 23 Tagen und auf zwei Kontinenten. Ja, das stimmt.
Mit der Organistin Evita Abkalner habe ich über Schuhe, das Orgelspielen und Wasser gesprochen. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.